Herzlich willkommen zur ersten Folge der Podcast-Reihe zu Kafkas Echo. In der heutigen Podcast-Folge ist Vera Hildenbrand zu Gast, eine der KuratorInnen der Ausstellung Kafkas Echo. Die Literaturwissenschaftlerin arbeitet seit 2019 im Deutschen Literaturarchiv, zunächst als wissenschaftliche Mitarbeiterin und stellvertretende Abteilungsleiterin der Abteilung Museum. Seit rund 2 Jahren leitet sie die Abteilung, die für das Schiller-Nationalmuseum und das Literaturmuseum der Moderne zuständig ist und hat an zahlreichen Ausstellungen mitgewirkt. Frau Hildenbrand, herzlich willkommen.
Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Frau Hildenbrand, Sie sind in der Ausstellung für den Raum Schreiben verantwortlich. Was verbirgt sich denn hinter diesem Raum?
Also der Fokus der Ausstellung liegt auf Kafkas Echo, auf dem Widerhall also, den sein Leben und sein Schreiben insbesondere nach seinem Tod im Jahr 1924 ausgelöst hat. Diesen Widerhall gäbe es aber natürlich nicht ohne sein Schreiben. Und im Zentrum des Raums Schreiben steht deshalb das Werk Kafkas oder vielmehr das von seinem Werk, was wir hier im Deutschen Literaturarchiv Marbach verwahren. Die Handschriften und Typoskripte seines Werks sind sozusagen der Stein, den wir in die unterirdischen Magazine hineinwerfen, um zu schauen, was aus den unzähligen grünen Kästen, aus den Vor- und Nachlässen, die wir hier im Deutschen Literaturarchiv verwahren, an Widerhall auf Kafkas Werk herauskommt. Und buchstäblich in der Mitte des Raums Schreiben steht also Kafkas Werk selbst. Möchten wir zeigen, wie Kafka gearbeitet hat, wie er flüssig Absätze formuliert hat, wie er korrigiert hat, gestrichen hat, ergänzt hat, neu ansetzt. Wir zeigen also den Kafka, der schreibt. Wir zeigen aber auch schon den Kafka, der liest, der sich selbst reflektiert, der versucht, seine Texte auch zur Veröffentlichung zu bringen. Den Kafka, also der das eigene Schreiben schreibend reflektiert. Und umgeben sind die literarischen Texte und Briefe Franz Kafkas von einem ersten Echo seiner Zeitgenossen, das er zu Lebzeiten mit den Dingen, die er vorgelesen hat, die er veröffentlicht hat, ausgelöst hat.
Wie wir gerade schon gehört haben, Sie haben den Raum Schreiben kuratiert. Welche Kriterien waren Ihnen in der Auswahl der Objekte, die dort zu finden sind, denn besonders wichtig?
Wichtig war es uns im Zentrum dieses Raums, wirklich das zu zeigen, was das Deutsche Literaturarchiv Marbach an literarischem Werk Franz Kafkas verwahrt. Und bei der Auswahl der Manuskriptseiten, der Blätter, sind wir im Museum natürlich immer geleitet von der Materialität. Also wie sieht das Stück aus, das wir in die Vitrinen legen? Welche Besonderheiten weist es auf? Ist es eine besonders wirr geschriebene Seite? Kriegt man da einen besonders guten Einblick in Kafkas Schreibprozesse? Geleitet sind wir dann natürlich aber auch von der Frage, welche Geschichten lassen sich anhand dieser Stücke erzählen. Ich greife ein besonderes Stück aus diesem Werktisch heraus. Das sind 2 Manuskriptblätter, die zum Prozessmanuskript gehören und die insofern besonders sind, rein wenn man sie anschaut, als man feststellt, dass sie beide 2-mal gefaltet waren. Es sind die einzigen Blätter in diesem gesamten Konvolut, die gefaltet waren, und daran kann man eine besondere Geschichte erzählen. Franz Kafka hat sich kurz bevor er die Niederschrift des Prozesses begonnen hat, von seiner Verlobten Felice Bauer getrennt im Juli 1914. Im August 1915 fängt er an, den Prozess zu schreiben. Und wenn man die parallel geführten Tagebucheinträge liest, dann erkennt man, der quält sich unendlich beim Schreiben. Aber bei diesen 2,5 Seiten erfüllt ihn ein Glücks- und Zufriedenheitsgefühl. Insofern ragt schon beim Schreibprozess diese sogenannte Türhüterlegende oder vor dem Gesetz heraus. Hinzu kommt dann noch, dass er diese Türhüterlegende mitgenommen hat im Januar 1915 zu seinem ersten Treffen mit Felice Bauer nach der Trennung. Und er liest ihr aus Manuskripten vor. Sie ist meist gelangweilt, aber als er ihr die Türhüterlegende vorliest, merkt sie auf und die beiden kommen miteinander ins Gespräch, sodass diese beiden Blätter wirklich etwas ganz Besonderes sind. Zum einen, weil sie 2-mal gefaltet waren, zum anderen, weil sie ihm dazu dienen, nochmal den Kontakt zu Felice Bauer zu knüpfen und zum dritten, weil es das einzige Stück aus dem Prozess ist, das Kafka selbst zu Lebzeiten publiziert, während der Rest des Romanfragments unveröffentlicht bleibt und erst von Max Brod nach Kafkas Tod herausgegeben wird.
Mittlerweile kann man ja auch auf verschiedene Arten mehr über Franz Kafka erfahren. Es gibt zum Beispiel eine Kafka-Miniserie oder auch ein Computerspiel. Und jetzt ist die Frage, inwiefern fordert Kafka denn auch andere Kunstformen heraus mittlerweile? Oder auch schon immer?
Auch schon immer, muss man tatsächlich sagen. Denn Kafkas Werk war eigentlich schon von jeher Inspirationsquelle für andere Künste. Der wurde auf die Bühne gebracht, auf die Leinwand gebracht, im Comic adaptiert. Es gibt, wie gesagt, Computerspiele. Sein Leben ist jetzt verfilmt worden. Und das begann tatsächlich schon sehr früh. Also in den 40er Jahren hat André Gide den Prozess auf die Bühne gebracht. In den 60er Jahren wurde von Orson Welles der Prozess dann auf die Leinwand gebracht. In den 90er Jahren gab es einen Comic, der sein Leben illustriert hat. Und das setzt sich so weiter fort. Und wenn man darüber nachdenkt, warum Kafka eine solche Inspirationsquelle für andere Künste ist und für die Übertragung vor allen Dingen auch ins visuelle Medium, dann liegt das sicherlich unter anderem in seinen Themen begründet, in der Universalität seiner Themen, aber auch in der Bildhaftigkeit seiner Sprache, die einfach geradezu dazu animiert, ins Bild etwa transportiert zu werden.
Sie haben zu Beginn über den lesenden und den schreibenden Franz Kafka gesprochen. Wie würden Sie das einschätzen? War Kafka denn mehr ein schreibender oder ein lesender Künstler?
Gibt es das eine oder das andere, könnte ich jetzt zurückfragen. Also gibt es das Schreiben ohne das Lesen? Kafka war sicherlich ein sehr eigenwilliger Vielleser. Er war vor allen Dingen aber auch Schriftsteller, der schreiben wollte, sollte, vielleicht tatsächlich sogar musste. Es gibt diese Erzählung Das Urteil, die er wirklich in einer rauschhaften, ekstatischen Nacht zwischen 22 Uhr abends und 6 Uhr morgens geschrieben hat, in einem Rausch. Und das war eigentlich der Zustand, den er schreibend erreichen wollte, diesen Zusammenhang, den er, glaube ich, mal formuliert hat. Kafka war überzeugt, dass man nur mit vollständiger Öffnung des Leibes und der Seele schreiben konnte. Und nach dieser einen rauschhaften Nacht, in der er das Urteil geschrieben hat, hat er tatsächlich versucht, sein ganzes Leben diesem unbedingten Willen zum Schreiben unterzuordnen. Also er hat seinen Tagesablauf, der ja unter anderem auch davon geprägt war, dass Kafka einen Brotberuf hatte und in der Arbeiterunfallversicherungsanstalt arbeiten musste, er hat trotzdem versucht, seinen Tagesablauf aufs Schreiben auszurichten. Also da war schon ein unbedingter Wille zum Schreiben, zum Schriftsteller sein.
Danke für die Einordnung. Nun haben Sie als Mitkuratorin im Vorfeld der Ausstellung natürlich sich nochmal intensiv mit Franz Kafka auseinandergesetzt. Und haben Sie ihn dabei besser oder vielleicht auch nochmal aus einer anderen Perspektive kennenlernen können?
Ich würde sagen, ich habe ihn aus vielen Perspektiven kennengelernt, indem ich den Autorinnen und Autoren über die Schulter geschaut habe, die hier ein Echo auf Kafka gebildet haben, im besonderen Echoraum der unterirdischen Magazine. Die Formen, in denen Kafka gelesen wurde, kommentiert wurde, zensiert wurde, adaptiert wurde, die bieten alle irgendwie nochmal neue Perspektiven auf Kafka, die es sich lohnt anzuschauen. Das ist natürlich die eine Seite, bei der man die Brille von anderen aufsetzt, um deren Perspektiven auf Kafka kennenzulernen. Selbst würde ich sagen, habe ich für mich Kafka als Briefschreiber neu entdeckt. In seinen Briefen liegt eigentlich schon die sprachliche Ausdruckskraft, die man auch von seinem literarischen Werk kennt und die Bildhaftigkeit seiner Sprache, die ihn so besonders macht, der ganze Erfindungsreichtum, auch der komische Kafka, sodass es tatsächlich lohnt, wenn man sich Kafka nähern will, vielleicht das tatsächlich über die Briefe zu versuchen, sich nicht an die längeren Prosatexte zu wagen, wenn man ein bisschen Scheu vor ihm hat, sondern den Einstieg über den Brief zu versuchen und da einen ganz vielseitigen Menschen und Autor kennenzulernen.
Ja, ist schön. Frau Hildenbrandt, vielen Dank fürs Gespräch und für die spannenden Einblicke.
Sehr gerne.
Musik